Ja, wenn ihr eine praktische Anwendung aus der Predigt mitnehmt, Betttuch nass machen, sich drunter legen, die Nacht schlafen, das finde ich schon mal ganz cool. Das Interessante in Deutschland ist, man kann das tun und kann mehrere Tage im Zimmer sein, ohne aus dem Zimmer rausgehen zu müssen. Und man kann trotzdem funktionieren. Wir leben in einem digitalen Kokon. Also du kannst im Homeoffice arbeiten, du kannst per App einkaufen, du kannst das Essen nach Hause bestellen, du kannst dich online unterhalten lassen. Das funktioniert sogar beim Gottesdienst, wenn man möchte. Und man kann alle sozialen Kontakte online pflegen. Also all das geht heutzutage. Also auf der einen Seite sind wir so vernetzt wie noch nie zuvor. Und das Interessante ist, auf der anderen Seite waren noch nie so viele Menschen einsam wie zuvor. Es gibt eine Studie der Bertelsmann Stiftung aus dem Jahr 2024, also gerade mal 2 Jahre alt. Da wird gesagt, fast 14% der 16- bis 30-Jährigen in Deutschland leiden unter starker emotionaler Einsamkeit. Und das deutsche Bundesfamilienministerium hat dazu geschrieben in seinem Einsamkeitsbarometer, die junge Generation hat die höchste Einsamkeitsbelastung aller Altersgruppen. Höher als die Älteren, höher als die Rentner. Irgendwie eine paradoxe Situation. Dabei ist ja der Hunger nach Gemeinschaft in uns Menschen drin. Niemand ist eine Insel oder Jesus hat es, im ersten Mosebuch heißt es anders, wenn du einmal weiterklickst. Da heißt es dann im ersten Mosebuch, es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein. Das betrifft nicht nur die Ehe. Es ist generell gut, dass Menschen Menschen um sich haben. Das Besondere ist, Gott hat in jeden Menschen eine Beziehung DNS eingepflanzt. Und wir brauchen eigentlich Menschen um uns herum. Und das gilt auch für den Glauben. Wenn wir Glauben leben, ist Glaube kein Solo-Projekt, sondern Glaube lebt immer in der Gemeinschaft mit anderen Menschen. Das wollen wir uns heute anschauen. Das Thema hieß ja oder heißt Beziehung. Wie werde ich beziehungsstark im Miteinander wachsen? Wir betrachten 5 Kreise, die von innen nach außen mit zunehmender Verantwortung zu tun haben. Ich zeichne euch den erstmal ein, damit ihr das so ein bisschen im Blick habt. Also es gibt den Pfeil der Verantwortung, sage ich mal, und 5 Kreise. Den ersten fange ich mal an, ganz klein. Und da schreibe ich mal rein, F wie Familie. Also ich kann es nicht ausschreiben, der Platz reicht nicht. Ihr könnt es aber euch merken. Familie, wenn ihr einmal weiterklickt, der erste Gedanke ist also Familie. Da wird man hineingestellt. Du und ich, wir suchen uns die Familie nicht aus. Du kannst deine Eltern nicht aussuchen, deine Geschwister nicht aussuchen. Wir würden es vielleicht manchmal gerne tun, aber es geht nicht, sondern da werden wir hineingeboren. Das ist eine gegebene Größe, in die muss jeder Mensch gucken, wie das funktioniert. In der Familie lernt man entweder Vertrauen oder man lernt, dass Vertrauen nicht funktioniert. In der Familie lernt man eben Annahme, dass man wertgeschätzt wird, oder man lernt unter Umständen Ablehnung und Schmerzen. In der Familie lernt man zu vergeben, weil wer Familie lebt, weiß, man tut sich immer irgendwie mal weh. Man lernt entweder zu vergeben oder man ist furchtbar zerstritten in so Familien und geht sich aus dem Weg. In Familie lernt man auch Geduld, weil du kannst ja deinen Geschwistern nicht immer aus dem Weg gehen. Ne? Die muss man ja ab und zu mal treffen, wenn man welche hat. Oder Verwandte, bei Familienfesten spätestens dann sieht man sie. Jeder von uns weiß, Familiengeschichte ist nicht immer heil. Ne? Die Bibel ist nicht blind, auch die Bibel weiß, es gibt Familiengeschichten, die sind belastet und unschön. Wenn manche Menschen an Familie denken, haben sie nur Schmerz und Enttäuschung vor sich. Das ist der Bibel nicht fremd. Es beginnt schon am Anfang der Bibel, Kain und Abel, 2 Brüder. Der eine bringt den anderen um. Wir hören von Jakob und Esau, von Josef und seinen Brüdern. Trotz all dem Negativen, das sein kann, möchte ich heute Morgen euch ermutigen, Familie ist trotzdem grundsätzlich erstmal etwas Gutes, weil Gott sie geschaffen hat. Familie ist als etwas Gutes gedacht. Ein Zitat, was ich dazu gefunden habe, das gilt jetzt für intakte Familien. Also nicht falsch verstehen, wer aus einer Familie kommt, der das nicht erlebt hat, der muss jetzt ein bisschen weghören oder das andere sehen. Da hat Elisabeth Lukas so geschrieben, Familie ist von ihrem Ursinn her Geborgenheit, bedingungslose Geborgenheit, solange sie intakt ist. Familie ist das Wissen, einen unverlierbaren Platz auf dieser Welt zu haben, an dem man immer willkommen ist, sei man Bettler oder Millionär. Wenn du später irgendjemand stirbt aus deiner Familie, wer steht am Grab? Es sind meistens Brüder, Schwestern, Onkels, Tanten, vielleicht auch noch Freunde, vielleicht auch Leute aus der Gemeinde, aber Familie ist um einen herum. 2010, am 5. August, ist in Chile so eine Mine eingestürzt. 33 Bergleute waren über Wochen dort unten. Am Anfang wusste niemand, ob sie leben. Was haben die Familien gemacht? Sie sind mit Sack und Pack zu dieser Mine gezogen, haben ihre Zelte aufgebaut. Das hieß dann Campamento Esperanza, Lager der Hoffnung. Und sie haben gehofft, dass ihre Familienangehörigen leben. Und als sie ein Lebenszeichen hatten, was haben sie dann getan? Sie haben Briefe geschrieben und haben sie durch Rohrpost runtergelassen an ihre Männer, Väter, die dort unten waren. Und die Männer haben gesagt, wir wussten, wir sind nicht vergessen. Jeden Tag arbeitet jemand an unserer Rettung und unsere Familien warten auf uns. Wisst ihr, wenn man im Dunkeln sitzt und keine Hoffnung mehr hat und dann weiß, es gibt Menschen, die auf einen warten, das macht einen Unterschied. Die Familien konnten die Situation nicht ändern. Die haben die Löcher nicht selber gebohrt, um sie zu retten. Die wurden später gerettet. Aber die haben das Entscheidende tun können. Sie sind da geblieben und haben geschrieben. Und dieses Wissen, da wartet jemand auf mich, hat diesen 33 Männern Mut gegeben, durchzuhalten, nicht aufzugeben. Also der erste Gedanke bringe ich so zu Ende, die Familie als soziale Einheit zu schätzen und zu ehren. Vielleicht muss man so machen wie der Kabarettist Johann König, der hat mal über Familie gesagt, Kinder sind schön, man muss sich das nur oft genug sagen, dass man es glaubt. Vielleicht muss man es manchmal auch bei der Familie tun, dass man sagt, Familie ist schön, ich muss mir das nur oft genug sagen. Jesus und das Alte Testament und Jesus wiederholst dann sagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Ich spreche, wie gesagt, nicht über dysfunktionale Familien, sondern über einigermaßen funktionierende. Und im ersten Timotheusbrief schreibt Paulus sogar, wenn jemand sich nicht um seine Angehörigen kümmert, vor allem um die, die unter einem Dach mit ihm leben, verleugnet er den Glauben, so hart kann Paulus das schreiben. Weil manche aufgehört haben zu arbeiten, der Herr kommt ja bald, wir werden versorgt und Paulus redet ihnen ins Gewissen. Ich bringe es so zu Ende, wann hast du das letzte Mal deine Eltern angerufen? Nicht, weil du was willst, sondern einfach, weil du mal sagen willst, hier bin ich, wie geht's euch? Manchmal sind die Eltern überrascht, wenn man anruft und nichts möchte. Ihr könnt mir glauben, das funktioniert. Ein zweiter Gedanke, vielleicht gibt es eine Beziehung in deiner Familie mit einem Bruder, mit einer Schwester, wo du schon lange weißt, eigentlich müsste ich da mal dran gehen, das darf so nicht bleiben, wir haben uns auseinandergelebt. Dann nimm das vielleicht heute mit. Vielleicht will Gott dir sagen, schreib mal einen Brief, ruf an, guck mal. Und eine andere Anregung, wenn du das nächste Mal nach Hause kommst, überrasch mal deine Eltern und sag einfach, danke, dass es dich gibt. Mal gucken, wie die gucken. Also, ich bin überrascht, wird spannend. Der erste Kreis. Dann gibt es einen zweiten Kreis, in dem wir nicht hineingeboren werden, aber der uns automatisch umgibt. Den nenne ich mal jetzt einfach G wie Gemeinschaft. Jeder von uns lebt in Gemeinschaften, ob wir es wollen oder nicht, ne? In der Uni, im Sportverein, bei der Arbeit, wo du hinkommst, sind meistens Menschen, Mitstudierende, Klassenkameraden und so weiter. Und du kannst ein Stück weit entscheiden, will ich mit den Menschen was zu tun haben oder gehe ich ihnen aus dem Weg? So ein bisschen liegt die Entscheidungshoheit an dir. Der Prediger gibt mal ein eindrückliches Beispiel für die Kraft der Gemeinschaft. Und das lese ich euch jetzt mal vor. Das wird auch nächsten Sonntag der Predigtext sein bei unserem Picknick-Gottesdienst mit den anderen beiden Kirchen. Da werde ich aber was anderes sagen, ein bisschen anders. Sollt ihr nicht zweimal das gleiche hören. Da schreibt also der Prediger, zwei haben es besser als einer allein. Zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühe. Wenn sie hinfallen, kann einer dem anderen aufhelfen. Doch wie schlecht ist der dran, der allein ist und fällt. Und keiner ist da, der ihm beim Aufstehen hilft. Es können sich zwei, die in der kalten Nacht unter einer Decke liegen, aneinander wärmen. Doch wie kann einer, der alleine liegt, warm werden? Ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab und ein dreifaches Seil kann man kaum zerreißen. Der Prediger nennt drei Vorteile der Gemeinschaft. Klick einmal weiter. Er spricht von Aufheben. Es gab eine Anthropologin, die hieß Margaret Mead, die wurde mal von Studierenden gefragt, was das erste Zeichen von Zivilisation sei. Und viele meinten dann wahrscheinlich Werkzeuge oder Waffen. Und Margaret Mead hat gesagt, das erste Zeichen von Zivilisation ist ein verheilter Oberschenkelknochen. Und dann hat sie das erklärt und hat gesagt, in der Tierwelt bedeutet ein gebrochener Oberschenkelknochen eigentlich den Tod. Du kannst nicht mehr laufen, du kannst nichts mehr leisten, du wirst liegen gelassen und stirbst. Und er hat gesagt, ein verheilter Oberschenkelknochen zeigt, dass du nicht alleine gewesen bist, dass dir einer geholfen hat, vermutlich dich aufzurichten, dich gepflegt hat, für dich da gewesen ist, dich jemand versorgt hat. Das meint der Prediger, wenn einer hinfällt, hilft ihm der andere auf. Wann bist du das letzte Mal hingefallen? Nicht jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, sondern im tragenden Sinne kann man auch hinfallen. Eine Beziehung ist zerbrochen, du liegst sozusagen auch auf dem Boden, bist kaputt. Oder du hast eine Prüfung vergeigt, weißt nicht mehr weiter. Du kämpfst mit etwas, was du dich traust, nicht traust, anderen Leuten zu zeigen. Du bist gescheitert und weißt nicht, wie es weitergeht. Und da ist die wichtige Frage für dich und mich, gibt es jemanden, der dann da ist und dir aufhilft? Der Prediger nennt ein zweites Bild. Er spricht vom Wärmen. Wenn zwei zusammenliegen, wärmen sie sich. In der Antike war das jetzt kein reines Bild. Wir haben heute Spezialschlafsäcke bis minus so und so, frag mich nicht, haltbar und wärmend. Und du kannst alleine übernachten. Ach, früher war es wirklich so, damals teilweise so kalt. Es war gut, wenn du nicht alleine warst, sondern dich mit jemand unerotisch einfach zusammenkuscheln konntest, weil es wärmer war, weil du nicht gefroren hattest. Die Frage ist, hast du jemanden neben dir, an den du dich einfach mal anlehnen kannst? Manchmal gibt es Kälte, die tiefer geht, als wenn man draußen übernachtet und im Zelt übernachten will. Kälte, die tiefer ist als eine niedrige Körpertemperatur. Das kann sein, ein Abend, wo dir innerlich so kalt ist, weil du nicht sicher bist, hat mein Leben überhaupt eine Bedeutung? Bin ich überhaupt wichtig? Oder die Kälte einer Welt, wenn du vielleicht entdeckst, die Welt dreht sich gar nicht um mich. Die Welt kümmert sich gar nicht darum, wie es mir geht. Oder die Kälte, wenn du nicht mehr weißt, ob jemand bemerken würde, wenn du gar nicht mehr da wärst. Das hat sich wahrscheinlich schon jeder schon mal gedacht, ne, was wäre eigentlich, wenn es mich nicht mehr gäbe? Wird das irgendeinem auffallen? Dann brauchst du normalerweise einen Mensch, der für dich da ist, der sagt, es ist gut, dass du da bist, der den Arm um dich legt, der dich drückt und sagt, es ist schön, dass es dich gibt. Ich mag dich oder du bist mein Freund, ich bin für dich da. So jemand braucht man dann. Ja, so schön WhatsApp und Instagram und alle die Dinge sind, die Leute können so viele Likes machen, wie sie wollen, das ist nicht das Gleiche, als wenn dich jemand in den Arm nimmt und dich einfach mal drückt oder dich streichelt oder was auch immer. Ein drittes nennt der Prediger, er spricht vom Widerstehen. Es gibt manchmal Dinge, die reißen dich um, wenn du alleine bist. Denen kann man schlecht widerstehen, wenn man alleine unterwegs ist. Einer gegen den Strom ist schwer. Wenn man zu zweit ist, schon besser. Und dann sagt der Prediger, und zu dritt kann man widerstehen. Wir erinnern uns an die letzte Predigt über die drei Freunde im Feuerofen, die widerstehen konnten, weil sie zu dritt sich nicht gebeugt haben vor dem, was der König Nebukadnezar wollte. Was kann man also tun, wenn man Gemeinschaft leben möchte? Wenn ich nicht sagen will, ich brauche keinen Menschen, sondern sagt, ich möchte eigentlich Menschen um mich haben. Man kann die goldene Regel sich zu Herzen nehmen, wenn Jesus sagt, geh so mit anderen um, wie du möchtest, dass man mit dir umgeht. Suche Kontakt, hör Menschen zu. Meine Frau sagt mir das immer wieder, ich bin ein schlechter Zuhörer manchmal. Ich darf lernen, ich bleibe Lernender. Sie hat ja recht, ich bin manchmal in anderen Gedankenwelten. Ist aber für ein Gespräch, wenn man Menschen kennenlernen möchte, äußerst ungünstig. Selbst wenn man Leute schon kennt, ist es nicht günstig, aber wenn man Leute kennenlernen will, wenn du merkst, die Leute hören nicht zu, das ist schlecht. Sei ein Zuhörer, sag, was interessiert dich? Wie geht es dir? Das kostet manchmal Zeit und manchmal muss man Dinge auch wahrnehmen. Und wenn ich Dinge wahrnehme und jemand sagt, mir geht's nicht gut, dann wäre auch gut, wenn ich das nicht nur höre, sondern auch bereit bin, vielleicht Hand anzulegen und ihm zu helfen. Paulus schreibt das später über die Gemeinde, aber ich glaube, das gilt auch im Alltag. Einer trage des anderen Last, so erfüllte das Gesetz Christi. Wenn ich jemand leiden sehe, ist doch gut beraten, ich kann ihm helfen. Jetzt bin ich gesprungen, aber ist nicht schlimm. Also Gemeinschaft suchen und pflegen und leben, andere unterstützen und du kannst für Menschen beten, dass Menschen, Gott dir auch Menschen an die Seite stellt. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Also das zweite war die Gemeinschaft, die man hineingestellt ist. Jetzt gibt es noch eine Gemeinschaft, in die man eigentlich eingebettet sein soll, wenn man Christ wird oder Christ ist. Ups. Der dritte Kreis. Gemeinde müsste ich schon wieder G schreiben. Ich schreibe jetzt einfach K für Kirche oder Koinonia für Gemeinschaft. Das griechische Wort für Gemeinschaft. Das ist nämlich ein bisschen anders als die normale, übliche Gemeinschaft. Wenn man Christ wird, wird man Teil der weltweiten Kirche Jesu. Dann gehört man da dazu. Und das ist gut. Du wirst zu Gottes Leib hinzugefügt. Und diese innerliche Wahrheit, ich gehöre zum Leib Christi, die braucht auch eine äußerlichen Rahmen. Ich kann sicher sagen, ich bin Christ, aber ich gehöre nirgends dazu. Das ist auf Dauer schade. Timothy Keller hat es einmal so geschrieben, wenn ihr das einblendet, hat man gesagt, man kann das christliche Leben nicht ohne eine Gemeinschaft von Glaubenden führen, ohne eine Familie, in der man einen Platz findet. Und ich finde, er hat recht, weil manches kannst du alleine als Christ schlecht stemmen oder machen. Der Hebräerbrief schreibt später den Christen, wenn du einmal weitermachst, Hebräer 10, da sagt er, lasst uns auch aufeinander achten und uns gegenseitig anspornen zu Liebe und guten Werken. Wir wollen unsere gemeinsamen Zusammenkünfte nicht aufgeben, wie es manche gewohnt sind, sondern wir wollen uns gegenseitig ermutigen und das umso mehr, je mehr ihr seht, dass der Tag naht. Was bedeutet christliche Gemeinschaft? Einmal weitermachen, da ist die Rede von dranbleiben. In Apostelgeschichte 2, Vers 42 wird es mal heißen, sie blieben aber standhaft, beständig in dem, was Kirche ausmacht, Gemeinschaft, Brotbrechen, Gebet. Was fehlt noch? Lehre, danke. Es geht also darum, beharrlich zu bleiben, auch wenn es anstrengend wird. Manchmal braucht es Ausdauer und Treue. Damals gab es Menschen, die sind aus der Gemeinde ferngeblieben, und zwar deshalb, weil sie zum einen enttäuscht waren, weil sie träg wurden, weil sie mit dem Widerstand nicht umgehen konnten, weil sie erschöpft waren. Und Ähnliches gibt es auch heute, dass Menschen nicht mehr in Kirchen gehen, aus den ähnlichen Gründen. Zudem gibt es heute Livestream statt echten Gottesdienst vor Ort. Manchmal ist Ausschlafen schöner, statt da zu sein. Und manchmal will man sich Optionen offen halten, ohne sich verbindlich zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da wird zum Hauskreis eingeladen oder zum Gottesdienst und dann sagt er, ja, ich schau mal, ob ich das schaffe. Das ist heute so ein bisschen diese Option, ich will mir Optionen offen halten, ich schau mal, ob ich das schaffe. Dahinter steckt die Botschaft, wenn ich was Besseres finde, bin ich weg. Der Beschreiber vom Hebräerbrief, der sagt da was anderes. Der sagt, nicht als Vorwurf, sondern als Einladung, sagt, sei da, komm, du brauchst Gemeinschaft. Die Gemeinschaft braucht dich, das tut gut, wenn du da bist. Für dich und die anderen. Nicht, weil der Gottesdienst ohne dich nicht funktionieren würde, sondern weil wir, du und ich Gemeinde brauchen. Dann spricht er dran vom Aufeinanderachten. Das war das, wovor ich gesprungen bin. Das bedeutet genau hinschauen, aufeinander achten, was ich gesagt habe, mehr als wahrnehmen. Die Bibelstelle habt ihr schon gehört, einer trage des anderen Last, so erfüllte das Gesetz Christi. Die Kirche ist kein Museum für Heilige, hat jemand gesagt, sondern ein Lazarett für Kranke. Die Kirche, eine Gemeinde, soll ein Ort sein, wo Menschen hinkommen können, die Wunden haben, die verletzt sind, innerlich, seelisch, denen es manchmal nicht gut geht. Hier ist eigentlich kein Ort, wo Gesunde ihre Frömmigkeit zur Schau stellen sollen. Das kann auch mal passieren, aber das ist nicht der Sinn der Gemeinde. Hier ist ein Ort, wo man nicht perfekt sein muss. Und das ist mir wirklich wichtig, wenn du hier kommst und regelmäßig da bist, du musst nicht perfekt sein. Keiner von uns ist das. Du darfst so kommen, wie du bist. Und das ist sehr befreiend, dass ich kommen darf, wie ich bin. Aber um das sein zu können, muss ich manchmal mutig sein und zugeben, dass ich gebrochen bin, dass ich Schwächen habe. Das Problem ist, wenn wir immer nur das Glanzbild von uns zeigen, dann ist Kirche eine Bühne, aber kein Krankenhaus. Und wir brauchen keine Bühne. Wir brauchen einen Ort, wo uns geholfen werden kann. C.S. Lewis, der hat einmal gesagt, als er mit jemandem im Gespräch war, was du auch oder wie du auch, ich dachte, ich wäre der Einzige, der das so empfindet. Glaub mir, Menschen brauchen es manchmal zu hören, dass du die gleichen Probleme hast wie sie auch. Das ist sehr befreiend, dass er angesagt, ich schaff's mit dem Beten auch nicht. Oder ich tue mich schwer mit dem Bibellesen. Oder sehr befreiend, das mit anderen zu klären und zu besprechen. Und deshalb sagt der Schreiber von dem Brief, wir sollen uns gegenseitig anspornen. Das ist ein bisschen herausfordernd. Das heißt so anstacheln, herausfordern, reizen. Wisst ihr, echte Gemeinschaft ist manchmal herausfordernd, weil Menschen mir manchmal auch etwas sagen, was für mich schwierig ist und weil du so anders bist als ich. Wären alle so wie ich, wäre die Welt doch schön, oder? Es wäre wahrscheinlich langweilig, aber wir sind so verschieden. Im Sprüchebuch gibt es mal das schöne Wort, Eisen wird mit Eisen geschärft, ein Mensch bekommt seinen Schliff durch Umgang mit anderen. Gemeinde ist ein Ort, wo wir gegenseitig uns schleifen, ergänzen, korrigieren. Das meint der Verfasser vom Hebräerbrief. Beziehungsstark wird man durch Holy Friction, heilige Reibung, ne, dass man sich aneinander reibt, das ist gar nicht schlecht. Es ist gut, wir brauchen das. Ein letztes, was uns mitgibt, ermutigen. Du und ich, wir dürfen Boten des Trostes sein. Das ist das, was eigentlich der Heilige Geist tut. Du darfst eine Aufgabe übernehmen, die der Heilige Geist auch macht. Du darfst andere Menschen trösten. Das kann in der Gemeinde geschehen. Dass man dann zum Beispiel sagt, du, ich glaube an dich, ich glaube, du kannst das mit Gottes Hilfe. Das tut echt gut, wenn dir das einer sagt. Oder wenn einer sagt, deine Schuld, das definiert dich nicht. Du bist nicht Sünde. Du tust vielleicht manchmal Sünde, aber du bist nicht dieser Mensch. Das definiert dich nicht. Oder wenn man zu jemandem sagt, der an sich verzweifelt ist, gib nicht auf, Gott ist noch nicht fertig mit dir. Dein Leben ist noch lange nicht vorbei. Gott ist, ich bete auch für dich. Ich trage dich in meinem Gebet. Gott ist nicht fertig mit dir. All das brauchen wir. Ein Glaube, der trägt, ist immer ein Glaube, der gemeinsam gelebt wird. Ich möchte dir Mut machen, falls du noch keine Gemeinde fest hast, schließ dich einer an. Es muss nicht unsere sein, es darf unsere sein. Wichtig ist, dass du eine hast oder einen Hauskreis, einen Ort, wo du zu Hause bist, weil es gut und wichtig für uns ist. Das vierte, jetzt nimmt die Verantwortung noch etwas mehr zu. Jetzt muss ich zwei Buchstaben schreiben, weil wir zweimal F haben. Freundschaft habe ich hier geschrieben. Freundschaft habe ich höher gesetzt als Gemeinde, weil eine tiefe Freundschaft etwas ist, was man manchmal auch in der Gemeinde nicht findet. Ist schön, wenn es in der Gemeinde ist, aber das ist noch mehr, als das in der Gemeinde ist. Ein Schauspieler, Peter Ustinov, oder Sänger war es, ne? Der hat mal gesagt, Freunde sind die Familie, die wir uns selber aussuchen. In die Familie wirst du gestellt, Freunde darfst du ja auch suchen, das ist schön. Umso wichtiger ist, dass man so ein Best Buddy vielleicht findet, jemand, mit dem man wirklich intensiv über Dinge reden kann, was dich im tiefsten Sinne bewegt, was du vielleicht auch im Hauskreis nicht erzählen würdest, weil dann sitzen da auch noch 8 oder 9. Aber ein Freund ist jemand, dem du sagst, ich sag dir, dass mich jetzt wirklich tief beschäftigt, wenn du so jemand hast. Sprüche 17, Vers 17. Auf einen Freund kann man sich immer verlassen. Ein Bruder ist dazu da, dass man Helfer in der Not hat. Es gibt ein starkes Beispiel für Freundschaft in der Bibel, viele, aber das stärkste für mich ist David und Jonathan. Jonathan, stell dich vor, der ist der Kronprinz, der zukünftige König, so ist es gedacht. Sein Vater ist Saul. Und dann gibt es da noch David. David, der Schafhirte, der zum General wird, der beliebter wird als der König. Und Saul ist nicht einverstanden, dass jemand ihm die Ehre nimmt. Und Saul hasst David, er will ihn töten lassen. Und der Jonathan, der muss jetzt wählen. Der steht vor einer Wahl. Loyalität gegenüber seinem Vater oder Loyalität gegenüber seinem Freund. Also Familie oder Freund, Macht oder Freundschaft, Karriere, Charakter. Und der Jonathan wählt David. Er stellt ihn vor, das, was sein Vater sagt. 1. Samuel 18, Vers 1. Nach Davids Unterredung mit Saul entwickelt sich eine tiefe Freundschaft zwischen Sauls Sohn Jonathan und David. Jonathan gewann David lieb wie sein eigenes Leben. Das war keine Spaßgemeinschaft, sondern das war eine ganz tiefe Freundschaft, die trägt. Was hat die Freundschaft ausgemacht? Die hatten Vertrauen zueinander. Jonathan warnt David vor seinem Vater, der ihn umbringen lassen will, und sagt, wenn der Pfeil weiterfliegt, dann hau lieber ab, wenn er nahe liegt, kannst du kommen. Er warnt seinen Freund, dass sein Vater ihn töten will. Ein echter Freund ist opferbereit. Der Jonathan unterstützt David, der später seinen Thron bekommen wird. Gut, der Jonathan stirbt vorher, aber er wäre bereit gewesen, sich zurückzunehmen, damit sein Freund König werden kann. Das muss man sich mal vorstellen. Beide hatten gemeinsame Werte, das ist in Freundschaft auch wichtig. Beide liebten Gott und sein Volk. Und die Freunde, die waren emotional tief verbunden. In 1. Samuel 20 erfahren wir, die beiden konnten sogar zusammen weinen, Tränen miteinander vergießen. Es ist schön, das kann man nicht machen, aber ich wünsche dir, dass du einen Best Buddy hast, einen wirklich tiefen Freund, der mit dir weinen kann und klagen kann, wo die Gemeinde vielleicht, wo du nicht trauen wirst, deine Gemeinde zu sagen, oder das mal äußern kannst, wie ein Freund, dem ich da mal von der Familie Probleme gesagt hatte, das hätte ich niemand gesagt, ihm konnte ich sagen, und er hat für mich gebetet, das war so gut zu wissen, da ist jemand, der betet für mich. Und Jonathan macht das bei David, und wir lesen 1. Samuel 23, Vers 16, da suchte Jonathan David auf und ermutigte ihn in seinem Glauben an Gott. So ein Freund war das gewesen. Wie kann man tiefe Freunde finden, also tiefe Freundschaften entwickeln? Ja. Das beginnt damit, dass man wie bei Gemeinschaft anfängt, sich gegenseitig zu verstehen, unterstützt, ehrlich miteinander umgeht. Ich würde sagen, du kannst Freunde finden, indem du versuchst, anderen selbst ein guter Freund zu sein. Das ist am besten. Was nicht funktioniert, ist rumzulaufen und sagen, ich brauche einen guten Freund. Wer sich Menschen aufdrängt, wird erleben, das ist äußerst unproduktiv, das klappt nicht. Es ist am besten, anderen ein guter Freund zu sein. Initiative zu zeigen, sich bei anderen zu melden, nachzuhaken, mal Treffen zu planen, nur wenn sie es möchten, sich nicht aufdrängen, aber auch präsent sein, wenn du gebraucht wirst, Interesse zeigen, wie geht es dir, was bewegt dich, zu sagen, ich bete für dich, Geduld haben. Falls du keinen guten Freund hast oder keinen Best Buddy, wäre das vielleicht eine Überlegung, was kann ich tun, um jemanden zu finden, am besten anfangen zu beten. Ich komme zum Schluss, also zum fünften Punkt. Das ist im Prinzip der Schlusspunkt. Da habe ich jetzt Christus geschrieben, die Beziehung zu Christus. Ich habe es Ehe und so weggelassen, man könnte auch andere Beziehungskreise reinmachen, aber heute sollte es nicht um Ehe gehen, darum habe ich das nicht gemacht. Den fünften Kreis habe ich hinzugefügt, weil das der entscheidende Kreis ist, für alles andere. Wir erinnern uns an Prediger 4, Vers 12, wir haben es vorher gehört, da hieß es, ein dreifaches Seil reißt nicht so schnell in zwei. Das dritte Seil ist keine Technik, sondern im Sinne der Bibel, im besten Sinne der Bibel ist es eine Person, nämlich Gott selber, der dritte im Bund ist zwischen uns und jemand anderem, das trägt. Christus als Mitte unseres Lebens. Paulus schreibt später in Galater: Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und das ist jetzt meine These. Wenn das stimmt, dass Christus in mir lebt, dann hat das Auswirkungen auf all die anderen Kreise. Ich mal das mal, ich schraffiere das jetzt. Warum? Das ist mir so wichtig, dass ich das so deutlich machen möchte. Dieser Kreis durchzieht alle anderen Kreise. Das hat Einfluss auf alle Kreise. Wenn Christus in mir lebt, dann kann ich in der Familie zum Beispiel, lerne ich besser zu vergeben, wenn der andere mich verletzt hat, weil ich weiß, Christus hat mir auch vergeben. Meine Eltern, meine Geschwister haben sicher viel falsch gemacht. Manches muss ich auch nicht gleich vergeben, muss ich aufarbeiten, aber manches kann ich auch einfach abgeben an Jesus, weil der hat mir auch vergeben und es fällt mir leichter, weil ich selber erlebt habe. Ich kann meiner Familie Segen zusprechen, weil ich selber Segen erlebt habe. Ich kann für sie beten, sage, segne meinen Bruder, segne meine Schwester, segne meinen Onkel, meine Tante, Vater, Mutter. Und ich kann für sie beten. Bei der Gemeinschaft, wenn Christus in mir lebt, dann ist der Fremde für mich nicht mehr Konkurrenz, sondern er ist ein Ebenbild Gottes. Ich kann den Menschen, mit dem ich im Verein bin, bei der Arbeit bin, kann ich sehen, den hat Gott auch gemacht. Den hat Gott auch lieb und der soll Jesus auch kennenlernen. Und dann kann ich aufheben, Wärmen wiederherstellen, weil ich selber das durch Jesus auch erlebt habe. In der Gemeinde, da ist es hoffentlich logisch, dass der Christus vorkommen sollte, wenn Christus in mir lebt. Dann ist Gemeinde nicht mehr ein Freizeitangebot, sondern es ist wirklich eine geistliche Familie. Dietrich Bonhoeffer hat einmal ein Zitat gesagt, christliche Bruderschaft ist kein Ideal, sondern eine göttliche Wirklichkeit. Du und ich, wir müssen Gemeinschaft in der Kirche nicht machen, die ist schon gegeben, die hat Gott geschaffen. Wenn du Christ wirst, ist christliche Bruderschaft schon da. Wir müssen sie noch leben, aber geschaffen hat sie schon jemand. In der Freundschaft, wenn Christus die Mitte ist, kann ich Freundschaft leben, ohne meinen Freund benutzen zu wollen, ausnutzen zu müssen, wie ich das vielleicht denke. Ich habe euch noch das Bild vom Wagenrad mitgebracht, ihr kennt das wahrscheinlich. Muss ich dieses Bild jetzt umdenken? Am Wagenrad ist so, diese Narbe in der Mitte, wenn das Christus ist und die Speichen sind, je näher die Speiche an der Mitte ist, desto kleiner wird der Abstand zwischen den verschiedenen Speichen. Ne? Und wenn ich nah bei Christus bin, ist meine These, bin ich auch näher bei dem anderen Menschen. Warum? Weil ich mehr von Christus geprägt werde, der selber die Quelle ist von Vergebung, Geduld, Treue, Verletzlichkeit, Mut zum Bleiben. Das lerne ich ja von Jesus. Ohne diese Quelle habe ich schwerer, dann muss ich nämlich versuchen, etwas zu geben, was ich nicht selber habe. Und wenn Christus in mir lebt, dann kann ich das von ihm annehmen. Ich brauche dann nicht mehr von dir Bestätigung. Du musst mich nicht mehr bestätigen. Du musst mich nicht mehr anerkennen, ich bin nicht mehr abhängig von dir, denn das habe ich schon von Christus bekommen. Natürlich freue ich mich, wenn du mich auch magst und wenn wir gut miteinander umgehen, denn das habe ich schon bekommen. So. Also, du wirst nicht allein dadurch beziehungsstark, indem du mehr in Beziehung investierst. Das ist das Paradoxe an dieser Predigt. Nicht nur mehr in Beziehung investieren zu anderen, sondern in Beziehung zu investieren zu Christus. Jetzt der Abschluss. Wir sind also am Ende der Predigtreihe stabil. Wir haben 6 Predigten gehört, 6 Themen, alle hingen irgendwie zusammen. Wir haben am Anfang angefangen mit dem Fundament Gottes Wort, Identität, Sinn, Stabilität, Zweifel, Mut. Und heute war der letzte Punkt, ihr ahnt schon, was rauskommt. Was ist braun, buschig und hat einen Schwanz in der Kirche? Jesus ist immer die Antwort. Hier stimmt es wirklich. Und Jesus ist unser Zentrum, um den geht es, der ist die Mitte. Stabil ist nicht, wer alles alleine schafft, sondern stabil ist, wer sich auf verbindliche, tiefe Freundschaften einlässt, Beziehung einlässt und mit Christus, aus der Beziehung zu Christus lebt. Das beginnt in der Familie, zieht sich durch die Gemeinschaft, wir haben es gehört, spiegelt sich in der Gemeinde wieder als Gottes Familie und Unterstützungssystem. Und die hohe Kunst von Beziehungen sind Freundschaften. Nehmt das mit, das ist wichtig. Aber all das wird möglich durch Christus, der in uns lebt. Nochmal, aus der Beziehung werden wir beziehungsstark. Das ist meine Kernthese. Jetzt kannst du Verletzlichkeit riskieren, weil du in Jesus sicher bist. Du kannst Vergebung schenken, weil dir vergeben wurde. Du kannst treu bleiben, weil Jesus dir treu ist. Werde also beziehungsstark, weil Jesus dein treuester Freund ist. Amen. Ich bete. Herr, ich danke dir, dass du treu bist. Und wenn wir über Beziehungen sprechen, wollen wir heute am Ende anfangen. Herr, wir wollen dir näher kommen, nah sein, damit wir Beziehungen besser leben können, damit wir Menschen nicht verzwecken müssen, damit wir nicht unseren Selbstwert bestätigen lassen müssen, weil wir in dir all das schon haben und das erleichtert es ungemein. Zudem sollen wir ja in tiefer Gemeinschaft mit dir leben, du lebst ja in uns. Und so bitte ich dich, Herr, wollen wir dich bitten, nimm immer wieder neu Raum in uns, füll uns neu mit deinem Geist, damit wir den Menschen näher kommen können, die du uns in den Weg stellst, in der Familie, da, wo wir im Alltag sind, in der Gemeinde, mit guten Freunden, dass das von dir geprägt wird. Und gib uns, dass wir all das haben, eine Gemeinde, zu der wir gehören, Freunde, die uns helfen und auch Offenheit, Schwächen zuzugeben, all das brauchen wir. Und ich danke dir, ja, dass es uns gut tut, wenn wir wissen, dass du uns da begleitest. Wir wollen dich loben und preisen und dir von Herzen danken, dass du treu bist. Amen.